Bring dich mit. Ein Podcast von Sikon Hospitality.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bring dich mit Podcasts bei Sikon Hospitality. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich bin Sarah.
Und ich bin Minu und heute sprechen wir über ein sehr schönes Thema und zwar das Reisen. Aber nicht als Liste von Orten, sondern als Erfahrung.
Was bedeutet Reisen heute in einer Zeit, in der wir bereits alles vorher einsehen, planen und bewerten können? Reisen war vermutlich noch nie so zugänglich und gleichzeitig fühlte es sich für viele komplexer an. Mehr Optionen, mehr Erwartungen und manchmal sogar der Druck, dass es richtig gut werden muss.
Und genau darüber sprechen wir heute mit jemandem, der Reisen nicht nur macht, sondern unter einem journalistischen Aspekt betrachtet und thematisiert. Er selbst, ich zitiere, liebt das Unterwegssein, ist Hotel-Junkie, Bahnfahrer und Ex-Vielflieger, hat 15 Jahre für den Stern als Reisejournalist gearbeitet und war zuvor viele Jahre Bildjournalist, freier Autor und Redaktionsleiter vom Travel Channel. Reisejournalist Till Bartels, schön, dass du da bist, Till.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und es ist sehr lustig, ich wurde nämlich vor 14 Tagen angesprochen nach dem Motto, Till, du bist ja freier Autor, du hast jetzt Zeit. Wann hast du eigentlich deinen eigenen Podcast, weil jeder heute einen Podcast hat?
Ja.
Dann fangen wir hier immer an.
Ja, guck mal, dann kannst du hier gleich die erste Folge mit uns zusammen starten.
Eine Probesession und dann geht's los.
Wir beginnen unsere Reise heute natürlich einmal mit unserem Standard-Icebreaker. Ich packe meinen Koffer, aber heute geht es nicht um eine klassische Packliste, sondern wir gucken mal als Reisender, was muss man wirklich dabei haben auf Reisen? Was macht mich aus? Es muss nichts Physisches sein. Ich mache mal den Anfang. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Erstens eine Portion Neugier, weil ich sonst schnell in so eine Art Abarbeiten komme und dann nicht wirklich weiß, okay, was erwartet mich denn eigentlich noch? Ich habe dann immer nur meine Liste und dann will ich das immer nur abhaken, habe den gewissen Druck, aber so die Neugier geht so ein bisschen verloren. Deswegen muss ich auf jeden Fall eine Portion Neugier mitnehmen. Zweitens, es ist was Physisches und ich kann es nicht einfach lassen. Es muss mein Smartphone sein. Ich nehme alles auf, egal was es ist. Manchmal ist es ein Motiv und dieses eine Motiv hat 1000 Bilder, weil ich mir das dann trotzdem alles angucke. Man mag es nicht glauben, aber ich tue es auf jeden Fall. Und drittens, Mut auf jeden Fall zur Lücke. Das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe. Also bewusst nicht alles planen, weil ich mir Raum lassen will für auf jeden Fall Umwege, Pausen oder Dinge, die tatsächlich nicht auf der Liste stehen, weil dann erlebt man genau das, was man vielleicht erleben muss und sollte, aber natürlich nicht überall im Internet findet.
Das klingt sehr schön. Ich packe meinen Koffer und nehme, glaube ich, als erstes mit Geduld. Also ich finde, Reisen kann sehr schnell irgendwie stressig und hektisch werden. Und da ist Geduld bei mir immer sehr hilfreich, dass nicht einfach alles zu viel wird. Und ich versuche irgendwie alles zu optimieren. Und ich glaube, die Geduld erinnert mich immer ein bisschen daran, dass ich nicht nur ankommen muss, sondern einfach auch mal in dem Moment bleiben darf. Dann würde ich auf jeden Fall auch Offenheit mitnehmen. Zum einen für die Menschen, aber auch für die Kultur, dass ich wirklich offen dafür bin, einfach die Eindrücke aufzunehmen und mitzunehmen, vielleicht auch wieder mit nach Hause, um einfach das Komplettpaket einmal mitnehmen zu können. Und als drittes, ich glaube, das ähnelt deinem Punkt auch ein bisschen, Sarah, ist die Flexibilität. Also auch diese Bereitschaft, irgendwas zu ändern, wenn mir irgendwas in die Arme läuft, das einfach anzunehmen und nicht zu sagen, ja, aber heute habe ich eigentlich noch was anderes geplant, sondern einfach eben diesen Moment zu genießen, weil man im Urlaub ja eine Verpflichtung hat. Deswegen, glaube ich, müssen genau die drei Sachen bei mir in den Koffer. Und du, Till?
Ich packe eigentlich keinen Koffer, weil ich immer nur mit Handgepäck reise.
Ah, kann auch der Handgepäckskoffer sein.
Aber so im übertragenen Sinne bin ich ganz d'accord mit euch. Ich würde natürlich auch Offenheit und Neugier, bei mir ist die journalistische Neugier. Ich würde es aber immer noch kombinieren mit auch Respekt vor den Leuten, wo ich hinfahre, vor dem Ort, dass da auch eine gewisse Durchlässigkeit vorhanden ist, um dieses Neue aufzunehmen, so einen eigenen Filter zu haben. Dann denke ich noch, digital ist bei mir auch sehr wichtig. Das ist eigentlich die Kombination von Handy und Kamera. Ich würde immer so zwei Sachen eigentlich nehmen. Denn was ganz wichtig ist, ich habe eigentlich auf meinem Handy immer so kleine Ordner drin, in denen sind alle Reiseunterlagen. Da habe ich teilweise auch PDFs mit Artikeln. Und was auch wichtig ist, ist zum Beispiel Karten drauf zu haben, digital. Das ist ein enormer Vorteil, dass man nicht mehr mit einer Printkarte rumläuft, die auseinanderfaltet und jeder merkt, ah, da ist ein Tourist, sondern man checkt einfach seine E-Mails und manchmal ist auch ein GPS-Standpunkt gut rauszufinden, wenn man sich verlaufen hat. Verlaufen, ja, ich glaube, das Dritte, das ist was Physisches, das ist eigentlich was ganz Normales, das sind die Füße, die ich unbedingt mitnehme. Denn für mich ist das Rumlaufen extrem wichtig, sei es jetzt bei einem Naturreiseziel oder in der Stadt. Also das letzte Mal habe ich vor 2 Wochen Stadtporträt gemacht und dann habe ich abends auf die Uhr geguckt, das waren 20.000 Schritte. Wow. Das gehört einfach dazu.
Wortwörtlich sportlich, würde ich sagen.
Ja.
Aber das stimmt, das ist ein guter Punkt. Die meisten oder die besten Sachen erlebst du ja, wenn du wirklich von Straße zu Straße auch läufst und das einmal alles auf dich wirken lässt. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich das erste Mal in Amerika war, gerade in New York, da sind wir auch von wirklich komplett nur gelaufen. Wir haben die Metro gar nicht genommen und wir sind da den Distanzen gelaufen. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Und dann auch noch im Winter. Aber es war so schön. Also da hast du echt so richtig mal so ein bisschen den Lifestyle dort vor Ort mal ein bisschen abchecken
können. Ja, wenn du
den
Broadway einmal hochgelaufen bist, hast du nicht nur viele Meilen gemacht, sondern hast einen extrem guten Eindruck. Und ich finde, zu Fuß ist auch eine absolut menschliche Geschwindigkeit, so was man wahrnehmen kann. Selbst wenn ich hier mit dem Fahrrad in der Stadt in Hamburg fahre, sehe ich vieles nicht, weil ich auf Verkehr achten muss oder weil es auch zu schnell ist.
Ja, das
und der
stimmt.
Kontakt zu Leuten, der geht natürlich zu Fuß, ist das immer am einfachsten.
Mhm. Finde ich gut und ich finde, dass wir damit eigentlich ganz gut auch unsere digitale Reise hier vor Ort starten können. Und zwar die erste Frage an dich, Till, wäre: Reisen beginnt heute oft vor der eigentlichen Reise, muss man ja schon sagen. Also wenn ich kann mir Bilder angucken, ich kann mir gewisse Listen anschauen, was kann ich eigentlich alles entdecken an einem Ort. Bewertungen kann ich mir durchlesen. Man kommt an und vergleicht doch oft schon an dem Ort, wo man hinreist, die Realität mit der eigentlichen Vorstellung im Kopf, wenn man da vorher einfach schon so viel konsumiert hat und sich angeschaut hat. Kann man einen Ort heute überhaupt noch zum ersten Mal erleben?
Ja, ganz klar. Also früher war das ja genauso, dass man sich vorbereitet hat. Da gab es den klassischen Reiseführer. Heute gibt es natürlich durch das Internet eine viel größere Breite an Informationen, aus der man schöpfen kann. Die Erwartungen haben sich, glaube ich, verändert. Die sind sehr gesteigert und sie funktionieren auch sehr stark optisch. Dass man ein ganz bestimmtes Bild hat, was man selber auch mit dem Handy fotografieren will. Und dann gibt es natürlich diese Erfahrung, wenn man, wie du sagst, zum ersten Mal an diesen Ort kommt, dass es da doch vielleicht ganz anders aussieht, besonders links und rechts. Mhm. Also ich denke gerade an ein Beispiel, ich war im November in Japan unterwegs und bin zuerst in Kyoto gewesen. Das ist ja so der kulturelle Ort in Japan und es war ein verlängertes Wochenende, wo die Japaner auch Montag frei hatten. Die Japaner haben ja viel weniger Urlaub als wir. Also das heißt, die Stadt war voll, abgesehen von den ganzen ausländischen Touristen, die da waren. Und beim Besuch von dem berühmten Ginkakuchi-Tempel, das ist so ein goldener Tempel, sah man ihn eigentlich vor hochgehaltenen Handys und Selfies gar nicht mehr. Und ich habe noch in Erinnerung, da gibt es Schilder, die davor in vielen Sprachen hinweisen, dass man keine Gruppenfotos machen soll, weil das natürlich den ganzen Fluss beim Weg durch diese Anlage aufhält. Also die Enttäuschung kann schon groß sein in der heutigen Zeit, aber früher hat vielleicht der BDK auch was ausgelobt und dann hat man gemerkt, nee, es stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Darum reisen wir ja, um das eigentlich auch abzugleichen.
Ja, was würdest du konkret sagen, was macht diese digitale Vorinformation, die man ja schon bekommt, mit unserer Offenheit, wenn wir dann da sind? Also du hast ja schon gesagt, man hat dann irgendwie ein bestimmtes Bild und hat sich vielleicht schon seine ganzen Spots rausgesucht und weiß irgendwie schon, wie alles aussieht. Wie beeinflusst das dann unser tatsächliches Erlebnis?
Ich glaube, die Menschen sind viel stärker fixierter auf einen bestimmten Eindruck, den sie haben wollen. Und durch die Digitalisierung leidet auch diese Offenheit. Und es gibt dadurch natürlich auch eine Verengung der Besucherströme. Das heißt also, die Quantität nimmt enorm zu, die Qualität nimmt ab.
Mhm. Aber würdest du trotzdem sagen, dass diese Vorinformation, die man jetzt bekommt, auch irgendwo helfen kann? Oder würdest du sagen, du würdest immer ohne Vorinformation einfach drauf losreisen?
Ich denke, es gibt beide Wege. Mhm. Das Internet wird ja auch genutzt, eigentlich in 2 Formen, sich inspirieren zu lassen, nämlich was will ich machen, wohin will ich reisen? Oder ich weiß konkret, wo ich hinfahren will und dann suche ich gezielte Informationen, bis welche Unterkunft wähle ich. Mhm. Und die Digitalisierung hat, finde ich, enorme Vorteile. Ich glaube, dass der Tourismus mit die Branche ist, die am schnellsten davon profitiert hat. Allerdings, wir haben ja eben gesagt, so durch diese ganze, den Instagram-Tourismus gibt es natürlich auch Schattenseiten. Was aber auch passiert ist, eigentlich so vor 20 Jahren hat das angefangen, dass zum Beispiel die Luftfahrtgesellschaften ganz viele Prozesse, die früher Dienstleistung waren, die am Flughafen stattfanden, am Counter oder im Reisebüro, sind ja alle bei uns gelandet. Also das Buchen ist ja viel aufwendiger geworden und komplizierter. Und es gibt noch andere Beispiele irgendwie aus der Digitalisierung. Was ich jetzt zuletzt erlebt habe, ist zum Beispiel in einem Hotel, das ist eine Kette, in der ich öfters absteige. Und da hat man dann so als Vielschlafender den Vorteil, dass man beim Check-in auch immer einen Getränkegutschein bekommt. Das ist, finde ich, immer eine sehr nette Geste. Dann kann man abends irgendwie noch an die Bar oder sich einen Kaffee holen. Und das war früher eigentlich eine Sache von einer Sekunde, dass ich dann an der Rezeption diesen Gutschein bekam. Und jetzt läuft das Ganze digital ab. Das heißt, ich gehe zur Bar, muss mein Handy rausholen, muss die App aktivieren. Nicht immer funktioniert auch das Internet gleich, ja? Weil es irgendwie dicke Betonwände sind oder das WLAN im Hotel funktioniert gerade nicht. So, und dann kriege ich einen Code, den muss ich wiederum zeigen oder diktieren der Person, die hinter der Bar steht. Die schreibt sich das auf und wieder ab. Also to make the long story short, es dauert 5 Minuten länger, bis ich irgendwie mein Bierchen bekommen habe. Das ist vollkommen irre. Statt irgendwie einen Barcode aufs Handy geschickt zu bekommen, den ich dann kurz zeige und der wird digital eingelesen. Ne?
Du hattest ja gerade schon gesagt, Instagram und Co. haben auch seine Schattenseiten. Was würdest du sagen, ist die häufigste Illusion, die Social Media übers Reisen erzeugt?
Das ist eine bestimmte Ästhetik nach einem perfekten Bild. Das sind die Maßstäbe, die dieser Instagram-Tourismus geschaffen hat mit dem perfekten Sonnenuntergang. Meistens ja auch immer in Kombination mit einer Person, die sich dort fotografieren lässt. Das ist eigentlich so dieses Beispiel. Ich kann mich erinnern, wie ich mal durch Costa Rica gefahren bin und hatte dafür ein paar Tage einen Guide. Und das war eigentlich so ganz klassisch. Und er hat mir erzählt, dass er vor mir ein Pärchen hatte, die waren Instagrammer. Und er musste unglaublich viel Gepäck auch immer mit transportieren, weil die in jedem Hotel sich ausgepackt haben am Pool und dann, sie haben sich eigentlich immer nur dauernd umgezogen. Das heißt, das Land und das Reiseziel war vollkommen sekundär. Das hätten die auch woanders machen können. Es ging eigentlich nur um sie.
Finde ich, klingt jetzt schon anstrengend. Also wenn ich mir das überlege, dass ich permanent nur den Druck habe, das perfekte Foto zu machen und die ganze Zeit nur dastehe und gucke, okay, wie sieht das Bild aus? Wie sieht der Winkel aus? Da würde ich irre werden, glaube ich.
Ja. Und ich habe auch das Gefühl, es ist irgendwie immer das Gleiche. Also ich musste gerade dran denken an das Beispiel Paris. Da ist ja dieses Standardbild irgendwie so ein Mädel, was irgendwie ein Croissant in der Hand hält, am besten noch so eine Baskenmütze auf hat und einfach in dieses Croissant reinbeißt. Und ich will nicht wissen, wie oft es dieses Bild eigentlich schon gibt. Und also ja, Croissants kommen aus Frankreich, aber trotzdem fehlt da ja wirklich diese Individualität. Und Paris hat ja so viel mehr zu bieten als Croissants.
Ja, es wird alles ein bisschen stromlinienförmiger im Tourismus.
2025 gab es in Deutschland ja so viele Gästeübernachtungen wie noch nie. Im Grunde ein Rekordwert, wenn du das hörst. Warum würdest du sagen, bleibt Reisen so stabil, gerade jetzt, wenn wir an die unsicheren Zeiten denken?
Ich glaube, Reisen ist für die meisten Menschen extrem wichtig als ein Ausgleich zum Alltag. Es ist eine Zeit im Urlaub oder Ferien, wie immer man es nennt, wo man selbstbestimmt ist und nicht fremdbestimmt. Man kann den Alltag dann selber strukturieren, kann spontan entscheiden, was man macht. Mit anderen Worten, es ist ein unglaublich großer Freiraum. Und wenn er noch mit einem Ortswechsel verbunden ist, hat man neue Eindrücke und das kann durchaus inspirierend sein. Es gibt ja auch Leute, die sich komplett zurückziehen und abschalten wollen im Urlaub.
Wir haben ja schon ganz viel jetzt darüber gesprochen, über Mobilität und Digitalisierung etc. Und ich finde, man hat schon richtig gemerkt, wenn wir über das Reisen sprechen, sprechen wir da irgendwie ganz automatisch drüber. Ich finde, genau da spürt man direkt dieses digitale Zeitalter. Also man ist heute einfach nicht nur unterwegs, sondern man ist unterwegs mit dem ganzen System, also mit Apps, mit Check-ins, mit Wallets, mit QR-Codes, Updates, Gates und so weiter und so fort. Und das macht das ganze Jahr deutlich komfortabler, aber manchmal ja auch irgendwie, wie du es ja schon eben erwähnt hattest, mit deinem Getränkegutschein auch ein bisschen, kann ich sagen, entzaubernd. Ich setze da auch nochmal einen kleinen Realitätsanker einfach als Kontext. So 2025 wurden an deutschen Hauptverkehrsflughäfen wieder mehr Fluggäste gezählt als im Jahr davor. Also Till, wenn du auf Reisen und Menschen schaust, fühlt es sich so an, als wäre Fliegen wieder komplett normal geworden? Oder dieses Ganze drumherum mit diesen ganzen Extras und Features?
Ich dachte, dass nach Corona und dieser großen Zäsur auch eine Pause beim Reisen einsetzt und auch eine Nachdenklichkeit, weil wir plötzlich gemerkt haben, dass uns eine Freiheit und die Selbstverständlichkeit des Reisens wurde uns ja genommen. Wir waren ja selbst hier in Hamburg eingeschlossen und durften nicht mal über die Grenze nach Schleswig-Holstein.
Das Spazierengehen hatte eine ganz andere Bedeutung auf einmal.
Und die Erholung der Branche, insbesondere in der Luftfahrt, die ja auch viele Leute entlassen hatten und auch in der touristischen Industrie, es war ja so ein extremes Nachholbedürfnis. Es ist aber auf einem Niveau, gerade was Flugreisen in Deutschland angeht, sind wir noch lange nicht auf Flughöhe wie andere europäische Länder, was die Passagierzahlen angeht. Und insbesondere in Deutschland ist der innerdeutsche Verkehr immer noch bei unter 50%. Wir sind jetzt viele Jahre nach Corona. Und das ist, finde ich, eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass viele Leute, auch die beruflich unterwegs sind, auf die Bahn umgestiegen sind. Obwohl wir ja eine Bahn haben, die sehr unzuverlässig ist.
Ein bisschen vielleicht, ja.
Und ich frage mich manchmal, gibt es gar keine Berechnung drüber, Milliardenverluste, die unzuverlässige Bahn verursacht. Man kann nicht mehr, also angenommen, wir treffen uns hier morgens um 10 und ich komme aus Düsseldorf, kann ich ja mich nicht verlässlich irgendwie in einen frühen Zug setzen, sondern ich muss eine Nacht vorher anreisen, da profitiert die Hotellerie von. Aber diese Unzuverlässigkeit der Infrastruktur, der Bahn, ist unglaublich in Deutschland, in so einem Industrieland.
Mhm. Wenn wir jetzt aber nochmal aufs Fliegen gucken, so die Zahlen sind ja trotzdem hoch, würdest du dann aber sagen, dass sich da trotzdem was verändert hat? Also dass jetzt da irgendwie so eine Ambivalenz herrscht von wegen, ja, ich mach's, ich fliege, aber ich habe Fragen? Also ist das irgendwie vielleicht auch stärker geworden in den letzten Jahren?
Also ich denke, dieses moralische Thema, was wir so 2019 hatten, die Flugscham, das ist ja ein Wort, das kommt gar nicht mehr vor in unserem Vokabular. Das ist hinweggefegt worden. Es gibt aber in einem Teil der Bevölkerung, ich glaube, das ist auch unabhängig vom Alter, ein Bewusstsein, wo die Frage gestellt wird, muss ich wirklich fliegen? Die Zeit, wo man zum Taxipreis für 19 Euro nach Mallorca fliegen konnte, was ja vollkommen unrealistisch war, weil es quersubventioniert war, die Zeiten sind auch vorbei. Und es gibt auch eine Änderung, weil in der Luftfahrt ja grünes Kerosin eingesetzt werden muss, also künstlich hergestelltes auf Biobasis zu einem geringen Anteil, dass man diese Green Tickets kaufen kann. Und das ist bei mehreren Airlines jetzt schon im Buchungsprozess drin. Nicht nur irgendwelche Klimaneutralität, die man sich erkaufen kann mit einem Projekt, wo Wälder aufgeforstet werden, sondern eine bewusste Erhöhung auch des Preises zugunsten der Umwelt. Also da gibt es auch eine Änderung, denke ich, in der Industrie.
Denkst du aber tatsächlich, dass die Art, wie wir reisen, wirklich moralisch komplexer wird? Oder sagst du, nee, eigentlich diskutieren wir nur mehr darüber?
Es ist beides. Aber ich glaube, eine Nachdenklichkeit ist auch da, auch gerade in den jüngeren Generationen. Ein Führerschein, der, also ich bin ja Babyboomer, ne, war vollkommen selbstverständlich, dass du mit 18 Führerschein machst. Das ist heute überhaupt nicht mehr vorhanden. Weil Auto ist auch kein Statussymbol mehr oder Prestige mehr. Ich könnte es überspitzt sagen, eigentlich ist fast Reisen schon auch Status und Prestige.
Ja.
Und über Instagram und die eigenen Social Media Accounts zeigt man, wie toll man ist und wo man überall war.
Das stimmt.
Selfie.
Ja, unter anderem.
Drehe ich jetzt mal so den Bogen rum.
Ich werfe mal in den Raum das Thema Slow Travel. Das bedeutet die bewusste Art des Reisens, die gerade Entschleunigung, Nachhaltigkeit und tiefgehende Erlebnisse über das schnelle Abarbeiten von Sehenswürdigkeiten stellt. Würdest du sagen, dass Slow Travel aus deiner Sicht ein echter Wandel ist oder bleibt es am Ende des Tages vielleicht sogar eher ein Luxusmodell für Menschen, die Zeit und Spielraum haben?
Also Slow Travel ist ja eine Bewegung, die kommt aus der Slow Food Bewegung, die auch in Italien entstand. Und Bewegung wäre schön. Ich würde eher sagen, jetzt Slow Travel ist ein Trend, der mehr Anhänger findet. Das heißt ja, ich reise intensiver, vor allem langsamer. Das heißt, ich bleibe länger vor Ort. Das haben sogar auch Kreuzfahrtgesellschaften, die Reedereien entdeckt, dass sie eben nicht jede Nacht woanders sind, sondern durchaus bewusst in einem Hafen 2 Nächte verbringen. Die Leute gehen von Bord, haben den ganzen Tag Zeit oder dann auch 2 Tage und schlafen wieder statt im Hotel an Bord, weil sie gemerkt haben, jeden Tag eine andere City, das ist echt zu viel für die Leute. Und das ist auch ein Bedürfnis, was die Leute haben.
Wenn wir jetzt Richtung 2026, aber auch weiter, also 2027, 2028 schauen, viele Reisende lassen ihre Reisen ja mittlerweile schon irgendwie digital planen. Jetzt großes Stichwort KI macht das ja mittlerweile schon ganz groß. Wie siehst du das Ganze?
Also KI spielt natürlich eine große Rolle, weil in den Suchmaschinen, oder es gibt ja eine Hauptsuchmaschine, die Antwort nicht mehr mit Linklisten kommt, sondern mit einer KI-Zusammenstellung. Daher wird automatisch KI benutzt bei der Reiseplanung. Es werden sich ja auch Reisen über KI ausgearbeitet, aber ich habe selber mal gecheckt, der Anteil, selbst in der jüngsten Generation, über KI auch Buchungsprozesse ablaufen zu lassen, ist extrem gering. Da ist einfach noch nicht das Vertrauen da.
Dann kommen wir mal zu einem Satz, und zwar: Die Deutschen sind Reiseweltmeister. Ich glaube, den haben wir alle schon mal gehört. Wird sehr oft gesagt, aber eigentlich ja selten präzisiert. Also, was bedeutet das genau, Till? Und woran würdest du das überhaupt messen?
Es gibt ja jedes Jahr die Reiseanalyse von dem Institut, oder nee, ist die Stiftung für Zukunftsfragen hier in Hamburg. Und so das Fazit ist eigentlich immer, die Deutschen sitzen auf gepackten Koffern, um nochmal das vom Anfang aufzunehmen, dass eben 64%, das ist jetzt, die ist gerade veröffentlicht worden, weil ja die Tourismusbörse, diese große Messe in Berlin gerade war, 64% sind bereit, eine längere Urlaubsreise in diesem Jahr zu machen. Das ist über die Jahre gesehen eigentlich statistisch immer gleich geblieben. Es gibt allerdings eine Schere zwischen den Leuten, die mehr als 5.000 Euro Haushaltseinkommen haben. Da geht das weit über die 80% in der Bereitschaft. Und wir haben eben die Kluft, dass die Leute, die wenig Geld haben, also unter 2.500 Euro bis 1.500 Euro, dass da nur 17% eine Reise planen. So sieht es in Deutschland aus. Von den absoluten Zahlen ist es immer schwierig zu sagen. Die Chinesen und in den USA, Deutschland, das sind eigentlich immer so die Top-3-Nationen, die reisen. Daher hat sich dieser Spruch gebildet. Das ist so ein bisschen im Wechsel. Wie nimmt man auch Auslandstourismus wahr? Wie nimmt man auch den China-Tourismus? Wir müssen ja sehen, dass innerhalb Chinas ein Wahnsinnstourismus ist, was die absoluten Zahlen angeht. Im Moment noch nicht so stark wieder in andere Länder.
Und wie werden die Deutschen in der Hinsicht im Ausland wahrgenommen? Kannst du dazu was sagen?
Oh, da gibt es ja...
Ich denke immer an Sandalen und Socken, ich kann es einfach nicht lassen.
Viele gehässige Sprüche, ja. Bis hin zu, gibt ja auch Auflistungen, wer gibt gerne Trinkgeld und wer nicht und wer ist wie knauserig.
Der Hamburger Airport meldete 2025 rund 14,8 Millionen Passagiere und nennt die Leute zwischen 25 und 34 als die größte Altersgruppe. Warum ist gerade diese Lebensphase so reisestark? Was meinst du?
Das sind die Menschen, die meistens in Lohn und Brot sind, die Geld haben und die mit einer gewissen Selbstverständlichkeit aufgewachsen sind, das Flugzeug zu benutzen. Ich denke, bei Älteren und den Babyboomern war die Flugreise immer etwas Besonderes. Das haben sie teilweise ja selbst als Kind gar nicht erlebt. Aber das ist in dieser Generation anders. Und es ist interessant, dass du diese Zahl vom Flughafen Hamburg nennst. Der hat nämlich noch was in dieser Presseerklärung. Das größte Wachstum im letzten Jahr war bei Leuten am Flughafen, die unter 24 sind. Das fand ich nämlich auch nochmal sehr interessant. Je jünger die Leute werden, desto größer ist die Bereitschaft, in ein Flugzeug zu steigen, statt vielleicht die Bahn zu benutzen oder zu einem Konzert mal schnell nach London zu fliegen.
Aber du reist ja auch sehr viel, haben wir gesehen. Und wenn du eine Destination jetzt bewertest, welche, sagen wir mal, 5 Faktoren machen sie für dich heute attraktiv?
Wenn ich privat reise, da gibt es natürlich so eine Mischung. Das hängt immer davon ab, was ich machen möchte. Ist das jetzt reiner Entspannungsurlaub? Aber wenn du jetzt so nach knallharten Faktoren fragst, würde ich sagen, es hat was mit Erreichbarkeit zu tun. Es hat was mit Preis zu tun. Das spielt ja eine große Rolle. Das ist, finde ich, auch das Tolle an der Digitalisierung, dass eine Transparenz in diesen Markt gekommen ist, die es vorher ja überhaupt nicht gab, im vorigen Jahrhundert. Da wusste man gar nicht, wie die Preise zustande kommen. Und eine Volatilität auch, was Zimmerpreise bei den Hotels angeht. Und dann spielt natürlich auch, würde ich sagen, der dritte Faktor ist Klima und Wetter. Ja, ich war letzten Sommer in Spanien am Mittelmeer. Und ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich das im Juli, August mache, weil es so irrsinnig heiß war. Ich konnte mich gar nicht abkühlen im Wasser. Und ich glaube, dadurch verändern sich auch aufgrund der klimatischen Bedingungen die Reiseziele. Also nicht umsonst ist Skandinavien seit mehreren Jahren bei den Deutschen im Trend.
Ja.
Coolcation nennt man das ja.
Aber du hast es ja schon angesprochen, das Digitale wieder. Wie sehr entscheidet denn heutzutage, also in 2026, der, ich nenne ihn mal, digitale Fußabdruck über die Attraktivität, also der digitale Auftritt einer Destination?
Also das Marketing spielt ja eine große Rolle, auch im Zusammenspiel. Wir haben das Beispiel Dubai, was durch Influencer sehr en vogue wurde. Dahinter steckt eine ganz klare Strategie. Ich glaube, wenn ich auf einer Hotel-Website bin, wenn die sehr sinnlich gemacht ist, gleich mit bewegtem Bild und es geht in den Wellness-Bereich, dann sind viele Leute viel schneller überzeugt, dort eine Buchung vorzunehmen. Also diese berühmte Look-to-Book-Rate wird durch einen Auftritt, einen guten Internetauftritt wesentlich erhöht. Das ist eigentlich schon seit, würde ich sagen, 15 Jahren Standard. Also entscheidend ist schon das Marketing, auch das Digitale.
Wenn wir nochmal zurückgehen auf das Thema Workation, Remote-Arbeiten und aber auch vielleicht Alltagstauglichkeit, dann landet man ja doch schnell bei einer gewissen Unterkunftsform. Also nicht nur Hotel für 2 Nächte, sondern länger bleiben, wirklich ankommen. Also das Thema Longstays in Service Apartments, Wohnen auf Zeit mit Service zwischen Hotel und eigener Wohnung. Warum wird das gerade attraktiver? Ist das vor allem Workation, also das, was ich gerade am Anfang gesagt habe, oder ein Lifestyle-Thema? Ich will eine Stadt nicht nur besuchen, ich will kurz in ihr leben. Viele nehmen sich das heraus und sagen, okay, ich arbeite jetzt von Bali aus einfach mal. Also ja. Ich kenne auf jeden Fall einige, die das machen.
Das ist der Trend. Es darf nur nicht länger als ein halbes Jahr sein, weil man dann Steuerprobleme kriegt. Viele machen das auch in Südeuropa, sei es in Großstädten oder auf Inseln. Das spielt natürlich auch Klima eine Rolle, dass man nicht im norddeutschen kalten Winter, sondern im Süden ist. Und im Hotel kann sich das keiner erlauben. Da gibt es natürlich Buchungsplattformen, die sich schon darauf spezialisiert haben. Longstay ist auch ja in Großstädten durch Leute, die beruflich unterwegs sind und Projekte vor Ort haben und Consulting machen, ein entscheidender Faktor. Ich habe selber erlebt, wenn ich auf Messen war, wo es so um Hotelbusiness ging, dass gerade Longstay-Apartment für Investoren hochinteressant ist, weil der Return of Investment viel besser ist als in einem 5-Sterne-Hotel, wo man nur eine Person auf viele Quadratmeter hat und auch noch den Service mitverkaufen kann. Also es ist ein Trend.
Und wenn ich jetzt nochmal in Richtung Reisearten denke, Solo-Travel habe ich schon öfters mal gehört. Also auch viele Freunde von mir sagen, ich war jetzt alleine in London, ich war jetzt alleine in Japan unter anderem und ich fand das ganz toll, alleine zu reisen. Nicht aus beruflichen Gründen, sondern wirklich aus privaten Gründen. Ich persönlich hätte da ja immer nicht Angst, aber ich reise gerne in Gesellschaft und würde das für mich noch gar nicht so in Betracht ziehen. Aber die Freunde von mir sagen auch immer, du musst es einfach mal ausprobieren. Wenn man es das erste Mal alleine gemacht hat, dann man noch gewisse Dinge auch bewusster war und man merkt, dass man eigentlich gar nicht so einsam ist, wie man vielleicht denkt. Viele wollten nämlich alleine Urlaub machen, dann haben die den einen kennengelernt, den anderen kennengelernt. Würdest du sagen, dass Solo-Travel ein Trend ist oder denkst du, dass sich das durchaus verstärkt in der Realität etablieren wird, dass man doch alleine unterwegs ist?
Also das hat es schon immer gegeben. Wir haben, glaube ich, eine stärkere Wahrnehmung dafür, weil wir auch durch Social Media mehr darüber erfahren, ja, weil Freunde alleine unterwegs sind. Ich würde nicht unbedingt sagen, es hat zugenommen. Was sich, glaube ich, geändert hat, dass auch die Reiseindustrie gemerkt hat, das ist eine Klientel, auf die müssen wir mehr eingehen. Eigentlich wird man ja bestraft, wenn man alleine unterwegs ist, weil das Hotelzimmer fast genauso teuer ist wie ein Doppelzimmer. Also man hat praktisch doppelte Kosten. Und wenn ich mir Kreuzfahrtschiffe angucke, die in den letzten Jahren gebaut sind, die haben plötzlich Einzelkabinen zu einem ganz anderen Preis als eine Doppelkabine, wo man eigentlich die zweite Person in Häkchen immer mitbezahlen muss. Die wurden bestraft. Also es gibt ja immer diesen Einzelzimmerzuschlag auch bei Gruppenreisen, die man hat. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist ein Trend, dass Leute mehr alleine reisen. Was aber klar ist, wenn man zu zweit unterwegs ist, lernt man weniger Leute kennen, als wenn man allein reist.
Solo Travel ist ja trotzdem nur eine Reiseart von ganz, ganz vielen. Welche Reisearten fördern denn wirklich echte interkulturelle Verbindungen und welche eigentlich nur irgendwelche Touristenblasen?
Also im klassischen Sinne gibt es ja die Studienreisen, die vor Ort meistens auch Besichtigungen von zum Beispiel landwirtschaftlichen Betrieben, wenn es jetzt irgendwie durch Neuseeland geht, dann will ich wissen, wie laufen da eigentlich die Farmen ab, die Begegnungen haben auch mit Leuten vor Ort, wo es Diskussionen gibt. Aber es gibt ja richtig diesen Begriff des Voluntourismus, wo teilweise Arbeitseinsätze organisiert sind. Man kann ja heute unterwegs sein und gegen kostenfreie Unterkunft an einem Projekt mitarbeiten, sei es jetzt irgendwie einen Weg zu bauen, sei es Häuser zu renovieren in einem Dorf, was abgelegen ist und was verfällt. Da gibt es inzwischen auch Anbieter. Ich glaube, das läuft so unter diesem Stichwort Holiday for Help. Mhm. Das geht hin bis zu Sozialprojekten, Aufräumarbeiten, teilweise auch nach Katastrophen. Ich hatte ja vorhin Costa Rica erwähnt, da habe ich mehrere Menschen getroffen, die auf speziellen Stationen arbeiten, wo sie sich mit Faultieren beschäftigen oder mit angefahrenen exotischen Tieren. Die müssen teilweise, weil das so beliebt ist, sogar Geld zahlen, dass sie dort arbeiten dürfen. Also es gibt so einen Helping-Tourismus, was wir jetzt auch erlebt haben im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, dass Leute mit Wohnmobilen oder Lastwagen dort Projekte unterstützt haben und Ausrüstungsgegenstände hingebracht haben oder Medikamente. Also da passiert, finde ich, schon eine Menge und dazu ist das Internet auch ideal, um die entsprechenden Adressen zu finden.
Das habe ich auch bei mir jetzt ganz viel erlebt. Also nach dem Abi, wie viele Leute da irgendwie jetzt so ein Volontariat oder so gemacht haben, da war wirklich alles dabei, von irgendwie helfen in der Schule in Afrika bis hin zu Schildkröten retten in Neuseeland. Da war wirklich alles mit dabei, aber wirklich viele coole Sachen und ich dachte immer so, wow. Das ist wirklich was Cooles.
Und was finde ich ganz toll ist, ist das Stichwort House-Sitting. Mhm. Es gibt ja so viele riesen Ferienunterkünfte und Finkas, die alleine stehen und man kann die dann praktisch für umsonst, hat man eine tolle Finca, die man dann bewachen muss.
Aber gibt es auch irgendwelche Reisearten heutzutage, die vielleicht ein bisschen leiser werden? Also wir hatten jetzt ja schon Volontariate, die aktuell ja irgendwie boomen und immer mehr werden, aber gibt es auch was irgendwie so ein bisschen gerade seinen Downfall erlebt?
Also insgesamt ist ja die Branche immer noch auf Wachstum. Ich glaube, was sich im Moment eher verschiebt, ist die Reiseauswahl der Ziele. Das hat was damit zu tun, dass die politischen Krisen enorm zugenommen haben. Dadurch gibt es eigentlich einen großen Shift. Eigentlich die Traumreisedestination für Deutsche war ja immer als Fernreiseziel die USA. Das hat aus den bekannten Gründen gerade sehr abgenommen. Kanada boomt dadurch. Der Trend geht auch ganz stark schon in den letzten Jahren nach Japan. Und dadurch, dass jetzt die Golf-Carrier nicht mehr fliegen oder auch sehr unregelmäßig, hängt da ja ein großer Rattenschwanz dran, was passiert mit dem ganzen Transfer und Fluggästen, die zwischen Europa und sei es auch, die aus den USA kommen, weiter nach Asien fliegen, Neuseeland, Australien. Diese Route ist ja im Moment gesperrt. Keiner weiß, wie lange das ist. Plötzlich haben die Leute wieder Direktflüge entdeckt, dass sie nicht abends hier ins Flugzeug steigen, nach der inneren Uhr nachts um 3 in Abu Dhabi aussteigen, dann müssen sie irgendwie shoppen und nach 3 Stunden geht es irgendwie weiter. Dass es ja viel bequemer ist, wenn man durchfliegt. Ich glaube, vom Reiseverhalten hat es eher was mit der Destination zu tun, dass es da Veränderungen gibt.
Ich würde gerne nochmal auf den Reisejournalismus an sich drauf eingehen wollen. Der hat ja die Rolle, Inspiration zu schaffen. Heute sind Inspiration und Information überall und trotzdem suchen die Menschen immer noch nach mehr Orientierung. Wie würdest du deine Rolle heute beschreiben als Reisejournalist?
Ja, ich bin, glaube ich, jemand, der auf Ziele aufmerksam macht und einordnet. Was ich sehr gerne mache, ist anhand von Personen, die ich vor Ort treffe, etwas zu schildern, dass man sich auch in die Lage dieser Person versetzen kann und darüber etwas lernt über diesen Ort. Sonst hat sich, finde ich, der Reisejournalismus in den letzten Jahren sehr verändert, weil er weg sich vom Print ins Internet verlagert hat. Und die großen Reiseteile, die es früher eigentlich regelmäßig, sei es Donnerstag oder am Wochenende, in den Tageszeitungen gab, sind sehr stark vereinheitlicht oder auch verkürzt worden. Und der Reisejournalismus funktioniert auch ganz stark über Einladungen. Da gibt es nicht immer Hinweise darauf, dass die Person, die darüber schreibt, eingeladen wurde. Ich finde, das muss aber ganz klar kenntlich gemacht werden. Und als Journalist kann ich auch meine redaktionelle Unabhängigkeit behalten, auch wenn ich eingeladen bin. Aber die Vielfalt ist natürlich enorm durch das Internet, wo man sich inspirieren lassen kann.
Und welche Reisegeschichten, würdest du sagen, gehen heutzutage verloren, weil sie vor allem wegen der Digitalisierung nicht klickbar sind? Geht ja immer nur um Klicks und Headlines am besten.
Ja, ich glaube, es sind die langen Geschichten, die in die Tiefe gehen, die Porträts. Aber sie sind auch im Netz zu finden. Und das Gute ist, glaube ich, dass es Blogs gibt, die auf Eigeninitiative entstanden sind, wo man so etwas findet. Das wird dann aber nicht kommerziell betrieben von einem Verlagshaus oder von einer Firma.
Ein wichtiges Stichwort ist ja auch Overtourism. Also ich kenne das selber aus meinem Heimatdorf. Das ist ein Dorf direkt an der Ostsee, an der Kieler Förde. Und es boomt. Im Sommer brauchst du da gar nicht mehr an den Strand gehen. Und meine Frage dahinter ist, kann man konkretisieren, wann ein Ort so beliebt wird, dass er seine eigene Qualität verliert?
Ja, in dem Moment, wenn Eintrittsgeld genommen wird oder wenn man sich online anmelden muss und einen Timeslot bekommt, wann man diesen Ort besuchen kann. Das ist eine Form von Reglementierung, aber die muss einfach automatisch kommen. Ich habe ja schon vorhin dieses Beispiel aus Kyoto erzählt, dann hat es einfach keinen Sinn mehr, eigentlich dorthin zu reisen.
Also, was würdest du als Journalist einfach gar nicht mehr als Geheimtipp erzählen?
Also ich finde, das Wort Geheimtipp ist ein Unwort. Ich habe es auch noch nie benutzt. In dem Moment, wenn man liest, dies ist ein Geheimtipp, ist er ja schon keiner mehr.
Ja.
Wir kommen nun zu einem kleinen Perspektivwechsel. Und zwar, wir kommen zu der Zielgruppe Gen Z. Wir haben immer regelmäßig in unserem Podcast eine kleine Gen Z-Spot-Reihe mit unserer Zielgruppe der lieben Minu, der Gen Z, die ja aktuell großes Thema ist. Also natürlich auch die Zielgruppe nach dir, aber doch die Gen Z, der wird ja nachgesagt, die machen alles anders, die machen alles digital, die sind sehr meinungsstark und äußern sie auch sehr gerne. Wir wollen dieses Thema oder die Gen Z aber nicht als Klischee quasi besprechen, sondern als Frage, was verändert sich gerade wirklich im Reisen, im Plan, im Verhalten und im Warum? Wenn du Gen Z Reiseverhalten beobachtest, Till, was sind die 3 größten Unterschiede vielleicht zu Millennials wie mir oder zu Babyboomern wie dir im Planen, im Erwarten, im Verhalten vor Ort? Also was machen die am Ende des Tages, wenn es ums Reisen geht, anders als wir?
Ich glaube, die Reisen sind kürzer. Sie müssen preiswert sein. Das sind, glaube ich, wichtige Kriterien. Ist eigentlich mehr eine Frage für dich.
Ja, doch. Ich glaube leider, die Gen Z ist kurzlebig, hat eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, kann nicht 14 Tage an einem Ort sein. Bin ich gar nicht der Typ für. Und ich glaube, das ist sehr verbreitet in meiner Generation. Und ja, preiswert. Ich weiß nicht, ob sich das verändern wird. Ich meine, aktuell ist meine Generation ja trotzdem noch die studierende Generation, die noch ein bisschen on a budget ist und auch on a budget reist. Aber ich glaube auch trotzdem, dass Bahnreisen mehr werden in meiner Generation, wie wir schon angesprochen hatten, dass meine Generation sehr viel guckt, okay, kann ich da eigentlich auch einfach mit der Bahn hinfahren? Also wie oft ich das schon gehört habe, dass Freunde von mir sowohl nach Skandinavien hochgefahren sind, als auch bis nach Italien runter. Und dann nimmt man halt die Zeit in Kauf, dass man halt irgendwie bis zu 15 Stunden in der Bahn sitzt. Aber ich glaube, das hat sich trotzdem verändert.
Wo würdest du sagen, merkst du den stärksten Einfluss von zum Beispiel Social Media oder dem Thema Digitalisierung, wenn es um den Reiseprozess an sich geht?
Ich glaube tatsächlich in der Gastronomie. Also ich glaube dieses auf TikTok in die Suchleiste eingeben, Amsterdam Food Spots oder so, ist sehr, sehr weit verbreitet. Mache ich leider auch immer. Aber ja, ich glaube, das ist ein großer Einfluss. Und ansonsten natürlich leider diese Suche nach irgendwelchen ästhetischen Fotospots oder so. Ich glaube, da
ich glaube, dass der Feedback innerhalb derselben Generation stattfindet. Und das war früher anders. Also man ist mehr in der eigenen Blase. Man gibt sich untereinander die Tipps.
Ja.
Und es ist nicht mehr so vertikal vom Alter rauf und runter. Ja, früher hat man was gegoogelt oder hat was in einem Restaurantführer gesucht. Die Zeiten sind längst vorbei.
Ja.
Aber weil jede Generation auch so ihr eigenes Social-Media-Umfeld hat, da bewegt man sich eigentlich dann eher unter Gleichgesinnten, was natürlich auch ein sicherer Tipp sein kann.
Ja, aber wie du ja schon gesagt hast, die Gen Z hat ihre eigene Bubble, aber ist die Gen Z da wirklich ein, ich sag mal, Katalysator für Trends? Oder macht sie eigentlich doch nur das, was eigentlich sowieso passiert und verpackt es einfach anders?
Ich glaube, sie setzt natürlich schon einen Trend.
Mhm.
Wir können das auch vergleichen, dass eigentlich die Rucksacktouristen, und das ist so ein Begriff, das ist für mich so 80er, 90er Jahre, die waren eigentlich nur die Vorreiter teilweise für den Massentourismus. Also nehmen wir das Beispiel Thailand, die Inseln entdeckt haben, die total exotisch war, wo es kaum eine Infrastruktur gab. Die waren so wie die Vorhut für dann die touristischen Konzerne, die dann investiert haben und Hotels gebaut haben. Und ich glaube, mit den Gen Zs, die setzen auch ganz klar ihre Marken, so wohin die Reise geht.
Und wenn du jetzt auf meine Generation, auf die Gen Z blickst, was zeigt die Gen Z vielleicht über unsere Zeit und wie sich das Ganze verändert?
Also das hat was mit Geschwindigkeit zu tun.
Mhm.
Alles ist schnelllebiger geworden, es ist kurzlebiger geworden und jetzt bin ich mal ganz bissig, vielleicht auch oberflächlicher.
Und weil unser Podcast ja Bring dich mit heißt, ist es doch interessant, nochmal die Frage zu stellen, ob die Gen Z-Reisenden vor Ort mehr echte Begegnung oder weniger erleben, weil alles im Grunde genommen sehr viel durch Apps durchläuft. Die gelten ja als super vernetzt, die wollen sich connecten. Aber die Frage ist, findet das eigentlich viel zu sehr verstärkt digital statt als tatsächlich vor Ort? Was beobachtest du, Till, wie die Gen Z am Ende des Tages das Erleben wirklich vor Ort durchlebt?
Ich glaube, das hängt von der Destination ab. Ich bin viel in den Bergen unterwegs und in den Alpen. Und ich treffe eigentlich auf Bergbauernhöfen oder teilweise auch auf Hütten Gen Zs, die lange vor Ort sind, die sich miteinander austauschen. Es gibt da überall auch drahtlos Internetanschlüsse, das ist kein Problem. Da würde ich sagen, das ist das Gegenteil von Oberflächlichkeit. Ich meine, es existiert immer viele Parallelwelten, ohne dass man jetzt sagt, Daumen hoch, Daumen runter. Also ich glaube, die Parallelität von verschiedenen Strömungen, das ist ja eigentlich das Gute beim Reisen, dass man individuell entscheiden kann. Ich glaube, dieselbe Person ist mehrmals im Jahr unterwegs mit ganz unterschiedlichen Aspekten. Sei es Entspannung und ruhig, sei es Aufregung, sei es zu einem besonderen Event hinzufliegen. Klar, dann macht man das Foto im Konzert und lädt das hoch. Dieselbe Person kann beides machen. Das ist, finde ich, eigentlich auch das Gute daran.
Ich würde gern zum Abschluss unserer Gen Z-Sektion mal so einen kleinen Mythos-Check nochmal hier droppen. Und ich würde gerne erstmal wissen, Till, was du denkst, bevor Mino eigentlich antwortet und sagt, wie es eigentlich wirklich ist. Erste Frage, Gen Z oder erste Aussage, Gen Z reist nur fürs Foto.
Ja.
Ich sag auch ja.
Jein. Also ja, ich mache Fotos, aber Sarah, du auch.
Ja, okay.
Ich würde sagen, Sarah reist für Fotos. Ich glaube, das ist nicht nur Gen Z. Ich glaube, das hat sich einfach verändert und ich glaube, das ist an sich unsere Gesellschaft heutzutage.
Aber ich muss mich jetzt eben auch mal outen. Ich bin jemand, ich reise auch fürs Foto beruflich und das ist irgendwie das Tolle an meinem Job, dass ich manchmal in eine Situation reinkomme und ich sehe was vor mir und sage, das mache ich jetzt Querformat, das wird Aufmacher, Foto.
Ja, perfect also
es geht
shot.
Mir, es ja. geht mir auch so.
Die nächste Aussage ist eigentlich super easy, haben wir schon während des Podcasts im Grunde beantwortet. Aber nochmal, dass es auch wirklich jeder gehört hat. Gen Z reist öfter, aber kürzer.
Ja.
Ja.
Ja. Punkt.
Gen Z ist nachhaltiger, fliegt aber trotzdem. Ich sag ja.
Jein. Ist ja in sich ein Widerspruch.
Es kommt auf die Person an. Also ich glaube, da gibt es einfach eine sehr große Kluft zwischen nachhaltig und bewusst und dem guten Wort YOLO. You only live once. Ich fliege und es ist mir alles egal und ich will mein Leben leben.
Und die letzte Aussage. Gen Z ist spontan, plant aber digital total durch.
Ja.
Jein.
Jein. Ich glaube, es kommt auf den Urlaub drauf an. Also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie in die Sonne geht und es ist ein Entspannungsurlaub, ich glaube, da ist die Gen Z sehr spontan. Aber wenn es zu einer Städtereise geht, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass man sehr digital sich verhält und auch plant.
Wie würdest du denn sagen, wenn du in einer Großstadt in Südeuropa bist und du hast Hunger und willst essen gehen, lässt du dich treiben oder holst du deinen?
Ey, wie oft, also da bin ich leider ein sehr großes Opfer für Touri-Fallen. Ich würde in die nächste Touri-Falle laufen.
Also nicht dein Handy befragen?
Doch, ich würde mein Handy befragen und gucken, wahrscheinlich auf Google Maps, gucken, was hat hier die beste Bewertung. Natürlich kann das auch alles gekaufte Bewertung sein, das ist mir alles bewusst, aber trotzdem fahre ich damit ganz gut. Und ich glaube, dann wird Google Maps ausgepackt und das nächste gut bewertete Restaurant, das wird's dann.
Jetzt wollen wir uns nochmal so ein bisschen mit einem Ausblick fürs Reisen beschäftigen. Welche Reisetrends würdest du sagen, sind bereits da und werden verstärkt noch in den kommenden nächsten Jahren? Und welche verändern vielleicht auch stark, wie wir planen und wie wir reisen werden in der Zukunft?
Der Trend zu Slow Travel wird zunehmen. Genauso auch der Trend, nicht mehr die Orte des Overtourismus zu besuchen. Ich denke, es wird auch so eine Art Gegenbewegung geben. Das stelle ich jetzt mal als These auf. Ich habe das teilweise auch schon festgestellt. Das sieht man auch in dem boomenden Kreuzfahrttourismus, dass sich dort andere Formen entwickeln, dass Reedereien auch Schiffe bestellen, die nicht noch größer sind, sondern sie gehen zum Kleineren zurück, weil sie merken, das wollen die Leute gar nicht mit 7.000 Passagieren zusammen, die dann einfallen mit 30 Bussen zu irgendeiner Destination fahren. Ich würde sehr die Lanze auch brechen für ein anderes Reisen, was bewusster ist, wo man sich auch vorher informiert. Was wir vorhin auch schon angesprochen haben, ist mit diesem Volunteer-Tourismus. Es gibt ja auch noch Formen wie dieses Pack for Purpose, also wo man Projekte unterstützen kann. Aber nach wie vor denke ich, wenn sich die Situation, auch was die Gulf Airlines angeht, wird es danach gleich wieder einen Boom geben.
Und was würdest du gerne noch Menschen mitgeben, damit das Reisen in digitalen Zeiten eben nicht nur effizient, sondern auch tief bleibt?
Vielleicht einfach das Handy in der Tasche lassen und sich einfach hinsetzen in einen Café, Leute beobachten. Man lernt jemanden dabei kennen, entspannt zu sein.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Finde ich auch. Bevor wir rausgehen, machen wir es wie immer konkret. Die Big Three, drei Gedanken, die ihr aus dieser Folge mitnehmen könnt.
Erstens, Reisen ist heute weniger die Entdeckung neuer Orte und mehr die Entscheidung, wie wir tatsächlich leben wollen. In digitalen Zeiten können wir alles vorab sehen, aber echte Tiefe entsteht nicht durch perfekte Planung, sondern vor allem durch Haltung. Also Neugier, Offenheit und die Mut zur Lücke. Also weg von Overtourism und hin zu Slow Travel.
Zweitens, Digitalisierung macht Reisen leichter, aber nicht automatisch freier. Vorinformation kann Orientierung geben, sie kann aber auch Erwartungsdruck erzeugen. Die Frage ist, nutzen wir Tools als Unterstützung oder lassen wir uns von Rankings, Reels und Bewertungen vielleicht steuern?
Und zuletzt, die stärksten Reiseerinnerungen entstehen fast immer durch Menschen. Heißt, Sehenswürdigkeiten sind schön, aber das, was bleibt, sind Begegnungen, kleine Situationen, echte Verbindungen. Und genau dafür brauchen wir Zeit, Respekt und Räume, in denen Begegnung überhaupt passieren kann. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Till, danke dir für deine Perspektiven, deine Einordnung und dafür, dass du uns gezeigt hast, wie sehr Reisen heute zwischen Sehnsucht, Digitalisierung und echter Erfahrung steht. Natürlich auch an euch da draußen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne Bring Dich Mit, bewertet den Podcast und teilt ihn gerne mit jemandem, der gerade Reisepläne hat oder dringend mal raus müsste. Checkt natürlich auch gerne unsere Social-Media-Kanäle aus. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes.
In der nächsten Episode bleiben wir im Thema Erlebnis, aber wir wechseln die Perspektive. Weg von der Reiseplanung hin zur Frage, was Menschen im Hotel wirklich fühlen. Unser nächster Gast ist Ingo Peters, General Manager von 4 Jahreszeiten in Hamburg. Und wir sprechen über die emotionale Guest Journey, wie Individualisierung in der Luxushotellerie zum echten Wettbewerbsvorteil wird.
Bis dahin, tschüss.
Tschüssi.
Ich danke euch, sage tschüss und gute Reise.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.